Auf der anderen Seite, was es für Möglichkeiten bringt an der Stelle, dass ich nicht mehr alle Werbungen ins Haus gespült kriege oder auf mein Handy gespült kriege, sondern gezielt die Dinge mir anschauen kann oder auch ausgespielt bekomme, ohne dass ich was dazu tun muss, die mich potenziell interessieren könnten.
Creating Relevance, ein Podcast der WCG. Die Digitalisierung braucht den Menschen nicht, sie erweitert vielmehr seine Möglichkeiten, sagte Peter Bartels. Herzlich willkommen zu Creating Relevance. Ich bin Lea Heuschkötter. Heute begrüße ich unseren Gast Andreas Blumberg, Consultant bei der WCG und Experte für digitale Transformation und Prozessdigitalisierung, mit dem ich mich darüber unterhalten möchte, wie Unternehmen Digitalisierungspotenziale erkennen und nutzen können, neue digitale Tools einführen und diese vor allem auch erfolgreich im Arbeitsalltag verankern können. Hallo.
Hallo Lea, vielen Dank für die Einladung.
Jedes zweite mittelständische Unternehmen ist noch immer weit entfernt von durchgängigen digitalen Prozessen ohne Medienbrüche. Im Branchenvergleich hinken besonders industrielle Fertigungen und auch das Gesundheitswesen hinterher. Woran liegt das deiner Meinung nach?
Das hat, glaube ich, hauptsächlich mit der Komplexität zu tun, die wir da in der Prozessdigitalisierung vorliegen haben, weil wir jeden Prozess einzeln zum einen betrachten müssen und im Rahmen der Digitalisierung eben zum einen bewerten, zum anderen aber eben auch im Zweifel anpassen müssen, um ihn überhaupt digitalisierungsfähig zu kriegen.
Wenn man jetzt aus der Sicht von produzierenden Unternehmen schaut, die ja doch noch viel, sage ich mal, händisch tun. Wo und was kann beispielsweise denn dort überhaupt digitalisiert werden?
Also gerade im produzierenden Gewerbe ist die Digitalisierung ja in dem Produktionssegment relativ weit fortgeschritten. Da wird schon sehr viel automatisiert an den Stellen. Das ist immer so der erste Punkt, an den man denkt. Aber im Rahmen der Organisationsprozesse beispielsweise oder des Aufgabenmanagements oder auch wenn wir Richtung Personalentwicklung und solche Prozesse denken, da sind eben noch sehr, sehr große Potenziale, die man letzten Endes heben kann und die man sich anschauen kann, um da auch Prozessdigitalisierung zu betreiben.
Macht es denn Sinn, analoge Prozesse einfach zu digitalisieren? Weil man hört ja immer, dass es eigentlich Quatsch ist.
Aus meiner Sicht nicht, ohne den Prozess selber einmal in der Tiefe zu analysieren. Also ich würde nie einen Prozess nehmen und den 1:1 digital abbilden, es sei denn, ich finde keine Verbesserungspotenziale in dem Prozess. Analoge Prozesse sind eben nicht 1:1 digitalisierbar, ohne dass ich mir da schon die Mühe mache, mir das im Detail anzugucken, zu schauen, okay, welche Schritte brauche ich an den Stellen, welche Sidesteps müssen ausgelöst werden. Also am Anfang steht eigentlich die Analyse des eigentlichen Prozesses und der jeweiligen Journey dahinter. Das Infragestellen dabei, ist der Prozess denn so sinnhaft, wie ich ihn aktuell aufgesetzt habe, analog? Was habe ich für Potenziale, die ich optimieren kann? Und dann geht es eigentlich eben in die Ausarbeitung, wie lässt sich das Ganze digital optimiert umsetzen?
Jetzt hast du im Grunde schon meine nächste Frage vorweggenommen, die nämlich tatsächlich gewesen wäre, wie beginnt man überhaupt oder wie identifiziert man überhaupt Potenziale für Digitalisierung? Jetzt sagst du zwar Analyse, aber auch dafür muss ich ja erstmal definieren, was ich analysieren möchte.
Ja, definitiv. Am einfachsten steigt man ein, wenn es gerade sowieso einen Change-Prozess gibt. Also wenn ich gerade sowieso in Veränderungsthemen unterwegs bin, macht es Sinn, sich eben das Thema der Prozessanalyse mit auf die Fahne zu schreiben, zu gucken, okay, wenn ich diesen Prozess, den ich da gerade vor der Brust habe, wenn ich jetzt mal beispielsweise eine Systemeinführung habe, ist das ein guter Zeitpunkt, um mir eben die Prozesse auch anzuschauen, die ich da bisher hingestellt habe? Was lässt sich automatisieren? Was kann ich verschlanken? Auch einfach öfter mal hinterfragen, warum machen wir das so, wie wir es gerade aktuell machen, also den Blick darauf zu lenken, sich die Prozesse anzuschauen, zu hinterfragen und zu gucken, was man an Optimierungspotenzialen findet. Das ist eigentlich genau dieser Kernschritt, um in das ganze Thema zu starten. Stein des Anstoßes kann, wie gesagt, ganz unterschiedliche Dinge sein. Ich kann natürlich sagen, okay, ich will meine Performance noch weiter steigern und betreibe das Thema mit diesem Hinblick, dass ich eben eine Performance-Steigerung erwirken will. Das kann durch eine systemische Änderung sein, dass ich da in dieses Thema reingehe. Es kann aber eben auch grundsätzlich sein, dass ich mit der Leistung oder den Prozessen selber gerade nicht zufrieden bin und mich deswegen diesem Thema widme.
Jetzt ist das ja sehr theoretisch. Ich meine, ich glaube, jedem ist tatsächlich, du sagtest es ja auch am Anfang, bewusst, dass irgendwie in der Digitalisierung schon Chancen liegen und man eben einige Themen da vorantreiben muss. Kannst du ein konkretes Beispiel geben, an dem wir das mal durchspielen können?
Ein schönes Beispiel aus meiner Vergangenheit ist in der Tat im Speditionsumfeld, wo wir das schöne Thema hatten, dass die Lieferscheine stapelweise gescannt und verarbeitet wurden. Das ist so ein richtig schönes Thema, mit dem man sich alltäglich beschäftigen möchte. Wenn die Belege vom Vortag, die von den Fahrern abgegeben wurden, in Papierform an der Stelle dann stapelweise eingescannt wurden, in der Stapelverarbeitung durch den Kopierer gelaufen sind, nie reibungslos durch diesen wunderschönen Kopierer gelaufen sind, weil hier war eine Ecke drin, da war ein Knick, das war dreimal gefalten, dann war noch ein halb gefaltenes Blatt dazwischen. Also so richtig schöne Frustrationsarbeit für den Auszubildenden im Zweifel, den es getroffen hat, die aber jeden Morgen erledigt werden musste. Und vom Umfang her reden wir irgendwo so um die 200 bis 5000 Seiten, wo wir gesagt haben, okay, das ist eigentlich ein Prozess, den muss man doch irgendwie mal sinnhafter gestalten können an der Stelle. Und dann haben wir angefangen genau mit dem Punkt, okay, warum brauchen wir diese analogen Themen? Ja, müssen wir die wirklich für den Nachweis haben? Können wir sie anders digitalisieren? Beispielsweise, dass der Fahrer, wenn wir das Schriftstück brauchen, um es abzulegen, um nachzuhalten, dass es ausgeliefert wurde, können wir es dann nicht einfach ablegen und direkt digitalisieren? Können wir es vollständig digital erfassen, wie es mittlerweile auch funktioniert? Bei den meisten zumindestens. Oder müssen wir den Prozess grundsätzlich in Frage stellen? Brauchen wir diese Unterschrift überhaupt? Ja, reicht es nicht, wenn wir zugestellt haben, so wie es Amazon mittlerweile macht? Wir haben ihnen das Paket vor die Tür geworfen, im Idealfall, oder auf den Balkon, je nachdem, wo die Ablagestelle gerade hinterlegt ist. Und damit ist die Geschichte erledigt. Das reicht dann als zugestellt. Genau solche Prozessschritte schaut man sich da dann im Idealfall an und spart dem Auszubildenden oder dem Speditionsleiter oder wer auch immer diese Papierarbeit bisher machen durfte. Erstens einen Haufen Frustration und zweitens auch eine Menge Zeit.
Im zweiten Schritt. Im ersten Schritt ist es ja erstmal eine ganze Menge Zeit, die man reinstecken muss, um das ordentlich vorwärts zu bekommen.
Das ist bei Veränderungsprozessen grundsätzlich der Fall, dass wir natürlich immer erstmal einen Anfangsinvest haben, der sich über die Zeit letzten Endes aussteuert. Ist genauso wie Solaranlagen. Die rentieren sich auch nicht ab dem ersten Euro.
Jetzt hat das ja meistens auch mit digitalen Tools zu tun, ne? Du sagst ja selber, okay, dann also kann das irgendwie anders angegangen werden. Das funktioniert ja nicht, ohne dass man irgendein Tool nutzt, vermutlich. Wie geht man denn bei sowas vor, dass man, ich kenne das ja auch selber aus dem privaten und auch aus dem beruflichen Alltag, es gibt ja mittlerweile 100.000 Tools, die man irgendwie nutzen kann. Wie nähert man sich dem denn an, dass man auch da eben die Ressourcen, die man hofft zu sparen, nicht am Anfang doppelt und dreifach verbrennt?
Ja, die Toolauswahl ist natürlich zum einen ein Erfahrungsthema. Habe ich irgendwas, was ich schon in meinem Stack letzten Endes habe, was ich für das Thema verwenden kann, was auch diesen Themenbereich letzten Endes abdeckt? Also habe ich schon irgendwas in meinem Werkzeugkasten, wenn man so will, womit ich das Thema lösen kann, dann bin ich wunderbar aufgestellt. Dann kann ich mir höchstens noch die Frage stellen, okay, gibt's was noch besser für das Thema funktioniert? An den Stellen, wenn wir jetzt mal ausgehen von einer ersten Prozessanalyse, dass ich den Prozess mal aufzeichne. Das kann ich natürlich ganz altmodisch auf Papier machen, das kann ich auf irgendeiner Notizen-App auf dem iPad beispielsweise machen, um das mal rudimentär überhaupt das erste Mal zu erfassen. Wenn ich das Ganze dann professionell abwickeln will mit allen Zwischenschritten und da drin arbeiten will, wohlmöglich auch mit mehreren Leuten, um da eben die verschiedenen Blickweisen auch reinzukriegen, dann habe ich schon wieder das erste Thema, okay, was haben wir denn beispielsweise eine Mindmapping-Software oder irgendwas in der Richtung, wird wahrscheinlich im Haus unterwegs sein. Kann man die dafür nutzen? Wahrscheinlich ja. Ist sie dafür auch wirklich geeignet, das Ganze dann wirklich zu unterfüttern und sinnhaft darzustellen, um die Veränderungen, die ich dann da auch machen will, alter Prozess, neuer Prozess, ja, oder auch Varianten des neuen Prozesses abzubilden, da kann ich halt schon gucken, okay, hole ich mir da vielleicht nochmal irgendwie eine speziellere Software, die genau auf dieses Thema ausgelegt ist. Ich persönlich mache das immer relativ pragmatisch. Ich mache mir eine gute alte Excel-Tabelle, ja, guck mir an, okay, was gibt's für Tools an den Stellen, liste mir die auf, liste mir dagegen in der anderen Richtung die Features, die ich brauche. Also was habe ich für Anforderungen an das Tool? Was muss es können? Muss der Prozess anschließend beispielsweise druckbar sein auf DIN A0, ja, oder mehr Seitendruck und solche Geschichten? Mehr will ich das in meinem Corporate Design haben, weil ich es präsentieren will, weil ich es einem ganzen Team vorstellen muss oder sogar noch extern vorstellen muss. Die Anforderungen liste ich dagegen und dann schaue ich mir letzten Endes an, welches Tool passt für mich an der Stelle. Weil Toolauswahl ist ein wahnsinnig individuelles Thema und steht und fällt mit den Anforderungen an der Stelle.
Das hätte ich nämlich tatsächlich jetzt auch noch mal kritisch hinterfragt. Was glaubst du denn, wie intensiv und lange man sich tatsächlich damit beschäftigen sollte? Weil weil ich das manchmal beobachte, habe ich das Gefühl, man kann sich daran auch tot abarbeiten, nur alleine dieser Vorauswahl und hier nochmal gucken. Und es gibt ja zu allem immer sehr viele Optionen auf dem Markt. Wenn man die sich alle in der Excel-Liste aufschreibt, ist man ja auch ein bisschen beschäftigt.
Das ist völlig richtig. Nein, man sollte sich schon auf maximal 10 beschränken. Das ist das eine Thema, was ich grundsätzlich empfehle, ist eigentlich zu gucken, hat sich in meinem Netzwerk jemand mit dem Thema beschäftigt? Ja, und kann mir vielleicht einen Best Practice geben, der so eine Vorauswahl schon gemacht hat. Das sind genau die Themen, wo ich immer wieder sage, okay, das sind sehr, sehr werthaltige Kontakte an den Stellen. Wenn ich jemanden kenne, der sich mit dem Thema beschäftigt, der kann mir vielleicht den Tipp geben, der kann mir vielleicht sagen, okay, die Software, die ich da nutze, kostet 2000 Euro im Monat, die nutzt du vielleicht nicht, weil du es nicht jeden Tag machst, aber da gibt's noch eine kleinere Version oder da gibt's noch ein anderes Tool, das müsste für deine Anforderungen reichen, dann gucke ich mir die im Speziellen an der Stelle. Ich würde jetzt nicht quasi erstmal das Branchenverzeichnis aufschlagen und gucken, wer produziert denn Software und ist für das Thema halbwegs geeignet und hat da vielleicht was am Markt. Da würde ich schon über eine kurze Recherche an den Stellen gehen. Das funktioniert gut und die Empfehlungen an den Stellen reinholen, das macht immer sehr, sehr viel Sinn. Teilweise gibt's auch Tool-Anbieter oder Vergleichsanbieter, die mir da nochmal einen groben Überblick bieten. Die Hauptkrux ist, glaube ich, eigentlich das Problem, was ich habe, genau zu beschreiben. Also was habe ich denn wirklich? Was will ich denn erreichen? Was muss denn so eine Software können, die ich jetzt zu meiner konkreten Prozessvisualisierung beispielsweise eben brauche?
Aus deiner Erfahrung heraus, welche Erfolgsfaktoren gibt es denn für eine gelungene Prozessdigitalisierung?
Naja, am Ende des Tages will man ja eigentlich immer rechnen, hat sich mein Investment gelohnt. Ja? Also das ist so ein Stück weit das Thema, was ganz oft vernachlässigt wird, zu sagen, okay, gibt es denn eigentlich Messwerte, die ich ansetzen kann, um für mich am Ende des Tages einen Strich drunter zu machen? Weil gefühlt beschäftigt man sich ja eine relativ lange Zeit mit der Analyse, dann setzt man die Prozessveränderungen um. Und dann weiß man ganz oft nicht so richtig, hat sich das jetzt am Ende des Tages gelohnt und ab wann lohnt sich das Ganze eigentlich? Es gibt natürlich mit großen Veränderungen, merke ich sowas schneller. Ja, wenn man auf einmal merkt, okay, da muss ich gar nichts mehr dazu tun, ich habe den Prozess vollständig automatisiert. Das ist der Aha-Effekt, wo keiner die Kostenfrage stellen wird. Alle sagen, ah, das ist super, es läuft jetzt voll automatisch, ich muss den Prozess hier einmal anwerfen und alles andere passiert Magic im Hintergrund. Das sind aber die wenigsten Prozesse, die sich so voll automatisieren lassen. Meistens habe ich eben Teilautomatisierungen oder eben Teilschritte, die ich verbessere. Prozessabkürzungen sind natürlich auch immer ein dankbares Thema. Wenn ich den Prozess verschlanke, indem ich ihn halbiere von den Schritten her, dann ist auch da die Zeitersparnis schnell sichtbar. Wenn ich mit einer Optimierung rauskomme, die den Prozess doppelt so lang macht, dann stellt man sich die Frage schon deutlich eher, war das jetzt die Qualität, die ich eigentlich haben wollte, oder habe ich sehr viel Zeit investiert, weswegen es eigentlich Sinn macht, am Ende oder am Anfang sich schon zu überlegen, okay, was will ich denn mit meiner Prozessoptimierung erreichen? Also welchen Kennwert kann ich mir denn setzen? Beispielsweise, wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme einen Anfragenprozess auf der Webseite, mal als plakatives Beispiel. Und meine Nutzer durchlaufen vorher 17 Schritte, in einem schönen mehrseitigen Formular, ja, wo am Ende des Tages jemand die Informationen zugespielt kriegt, der sich dann bei dem Anfragenden meldet. So, und ich verkürze das unterm Strich für den Nutzer auf 3 Seiten. Ja, dann fühlt sich das für den Nutzer direkt deutlich besser an. Und im Idealfall konnte ich die Fragestellungen, die er ausfüllen muss, so verdichten, dass derjenige, der ihn dann kontaktiert, trotzdem noch die relevanten Informationen hat. Weil ich einfach hergegangen bin und das Ganze, was erfahrungsgemäß nicht relevant ist, eben rausgenommen habe. Dann kann ich mir an der Stelle angucken, wie viele Anfragen habe ich bis dahin gekriegt, bis zu dieser Prozessoptimierung. Und sind es danach mehr geworden oder ist die Qualität gestiegen an den Stellen? Das sind 2 Kennzahlen, wo ich sagen kann, okay, die sollte ich mir danach angucken. Ich muss natürlich einen Vorzeitraum haben auch noch, um es überhaupt vergleichen zu können. Aber dann, in solchen Fällen, kann ich wirklich am Ende des Tages einen Strich drunter machen und sagen, okay, hat sich das monetär jetzt gelohnt, beispielsweise. Das sind die dankbaren Fälle. Es gibt natürlich auch Fälle, wo ich keine Kennzahl habe. Ich dann sage, okay, gut, Zeitersparnis halbe Stunde, kann ich vielleicht noch rausrechnen. Aber es gibt eben auch Prozesse, die ich so klar nicht bewerten kann, wo es schon so ein bisschen Empfindung ist, hat sich das jetzt wirklich gelohnt oder nicht.
Woher kommt denn deine persönliche Affinität, Begeisterung für das Thema eigentlich?
Meine Begeisterung liegt an der Stelle eigentlich in der Analyse. Ich analysiere unglaublich gerne, nicht nur Prozesse, ja, sondern auch Unternehmen, Abläufe, Marken. Mich interessiert immer das Detail. Ich habe auch einen relativ großen Tracking-Schwerpunkt in der Vergangenheit gehabt, weil ich der Meinung bin, dass wir in einer datengetriebenen Welt leben mittlerweile, das aber gar nicht allen bewusst ist. Mit der DSGVO ist das Thema so richtig schön einmal hochgekocht, dass alle gedacht haben, oh, da erfassen alle unsere Daten und das ist ja ganz schrecklich und jetzt stimmt keiner mehr zu. Die Themen haben wir ja durchaus vor der Brust. Auf der anderen Seite, was es für Möglichkeiten bringt an der Stelle, dass ich nicht mehr alle Werbungen ins Haus gespült kriege oder auf mein Handy gespült kriege, sondern gezielt die Dinge mir anschauen kann oder auch ausgespielt bekomme, ohne dass ich was dazu tun muss, die mich potenziell interessieren könnten. Was nicht nur in dem Bereich des Marketings funktioniert, sondern eben auch in ganz vielen anderen Bereichen sich übertragen lässt, eben auch auf die Prozesse, dass ich über datengetriebene Analysen letzten Endes mir das Ganze anschauen kann, optimieren kann, verbessern kann. Und ich bin eigentlich grundsätzlich von meiner Grundeinstellung immer ein vorwärtsdenkender Mensch. Also ich analysiere unglaublich gerne Probleme, aber nur um der Lösung willen.
Ja, vielen Dank für die wertvollen Einblicke in deine Arbeitstätigkeit und auch deine persönlichen Erfahrungen. Wenn euch unsere Folge gefallen hat, dann folgt uns auf den üblichen Kanälen und hört beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Creating Relevance.